ARD.
Die Person, die das schrecklichste Massaker in der Geschichte unserer Nation seit dem Holocaust begangen hat, wurde heute von unseren heldenhaften Soldaten eliminiert. Aber die vor uns liegende Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen.
Israels Ministerpräsident Netanyahu über die Tötung von Hamas-Chef Sinwar. Das ist nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber der Anfang vom Ende, so Netanyahu wörtlich.
Ja, die einen meinen, das Kriegsende rückt dadurch näher. Andere wiederum sehen Sinwar dagegen als Märtyrer und als Vorbild für Widerstand und Eskalation.
Wir wollen uns deshalb heute mit den Fragen beschäftigen. Wer war Yahya Sinwar? Welche Bedeutung hatte er für die Hamas und darüber hinaus? Und wie wird sich sein Tod auf die Lage im Nahen Osten auswirken?
Außerdem sprechen wir über die Soldaten, die Nordkorea nach Russland geschickt haben soll. Inzwischen sieht das auch der südkoreanische Geheimdienst als erwiesen an.
Und ein Thema ist auch die Lage in Moldau. Ist das Land ein potenzielles Angriffsziel für Russland?
Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist das neue Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Und mit dem Nahen Osten fangen wir heute auch an. Hamas-Chef Sinwar ist tot. Das hat mittlerweile auch die Islamistenorganisation selbst eingeräumt. Seit langem war er der meistgesuchte Hamas-Terrorist im Gazastreifen. Israels Führung hat sofort nach dem Massaker vom 7. Oktober angekündigt, ihn töten zu wollen. Wofür stand Sinwar?
Also wenn man sich ansieht, welche Beinamen es für Sinwar gibt, dann deutet das auf jeden Fall auf große Gewaltbereitschaft hin und auch auf Unberechenbarkeit. Schlechter von Khan Yunis ist einer der Namen und auch als Psychopath mit Borderline-Syndrom ist er schon bezeichnet worden. Zu Studienzeiten soll er den späteren Hamas-Gründer Yasin kennengelernt haben. Bei der Gründung der Islamistengruppe soll er dann auch dabei gewesen sein. Kurz danach hat ein israelisches Gericht ihn zu 4-mal lebenslänglich verurteilt. Wegen Mordes an 6 Menschen, darunter auch 2 israelische Soldaten.
Aber trotzdem ist er ja wohl dann freigekommen.
Genau, 22 Jahre saß er im Gefängnis, auch in Isolationshaft. Aber 2011, da kam Sinwar dann frei. Israels Regierung hatte damals mehr als 1000 palästinensische Häftlinge gegen einen israelischen Soldaten ausgetauscht. Während der Zeit im Gefängnis hat Sinwar Hebräisch gelernt, also die Sprache seines Feindes, um Israel besser verstehen zu können. Gleichzeitig soll er sich auch weiter radikalisiert haben. Journalisten, die mit ihm gesprochen haben, beschreiben Sinwar als skrupellos, hinterlistig und intelligent.
Und wieder in Freiheit hat Sinwar sich also in der Hamas hochgearbeitet?
Ja, einmal das. 2017 wurde er zum Hamas-Anführer im Gazastreifen gewählt. Und er hat aber dann auch dazu beigetragen, dass die Extremisten sich weiter radikalisieren. Und auch die Kontakte zum Iran soll Sinwar intensiviert haben.
In den Berichten, die ich zu seiner Tötung gelesen habe, heißt es ja auch immer, dass Sinwar einer der Hauptdrahtzieher gewesen sein soll für den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober.
Ja, das bestätigen auch unsere Korrespondenten in Israel. Nur wenige seien tatsächlich in die Pläne eingeweiht gewesen. Und unsere Korrespondenten berichten auch von einem seltenen Auftritt Sinwars im Gazastreifen. Das war ungefähr ein Jahr vor dem Massaker, wo er martialisch zur Gewalt gegen Israel aufgerufen hat. Zitat: Jeder, der eine Waffe besitzt, sollte sie vorbereiten. Wer keine Waffe hat, nimmt sein Schlachtmesser, seine Axt. Und nachdem die Hamas dann hunderte Geiseln verschleppt hat, soll Sinwar ihnen auf zynische Weise auf Hebräisch gesagt haben, dass ihnen nichts passiert und dass sie sicher seien.
Danach kam ja der massive israelische Militäreinsatz, bei dem die ganze Region in Schutt und Asche gelegt wurde und Zehntausende Palästinenser ums Leben kamen. Das hat Sinwar also im Gegenzug auch billigend in Kauf genommen?
Davon muss man auf jeden Fall ausgehen. Er und die Hamas haben ja vor allem die komplette Zerstörung Israels im Sinn und auch die Vertreibung der Israelis. Und ja, dass dadurch auch viele Palästinenser ihr Leben lassen müssen, dass es also eine humanitäre Katastrophe gibt, das war für ihn offenbar eine notwendige Etappe und auch ein akzeptables Opfer.
Kann man denn jetzt nach dem Tod von Sinwar davon ausgehen, dass zum Beispiel eine Waffenruhe wahrscheinlicher wird?
Also jetzt, wo er tot ist, gibt es zwar auf der einen Seite die Hoffnung, dass sein Nachfolger weniger skrupellos sein könnte. Andere gehen aber eher davon aus, dass er viele junge Menschen dazu inspiriert haben könnte, brutal gegen Israel vorzugehen. Und eine der Stimmen, die ganz konkret nicht davon ausgehen, dass eine Waffenruhe in irgendeiner Form näher gerückt ist, die kommt von Andreas Reinicke vom Deutschen Orientinstitut. Der Nahostexperte hat sich im ZDF dazu geäußert, was der Tod Sinwars für die Hamas bedeutet.
Es ist sicherlich eine Schwächung der Organisation, gar keine Frage. Und zwar eine politische und auch militärische Schwächung. Aber nach allem, was wir auch in vergleichbaren Situationen bisher gesehen haben, wird das keine Schwächung auf Dauer sein. Also ich fürchte, der Kampf ist damit nicht vorbei. Und ich glaube auch nicht, dass er je vorbei sein wird, weil ich nicht glaube, dass man dieses Problem mit militärischen Mitteln wird lösen können. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Und es gibt halt immer wieder Nachschub, auch an Personen, Kinder, die gesehen haben, wie ihr Vater getötet wurde, junge Männer, die gesehen haben, wie ihr Bruder getötet wurde. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber das erzeugt eine große Frustration und einen großen Hass und der sorgt leider ist immer wieder für neue Kämpfer. Das ist traurig, aber und das ist auch furchtbar, das anzusehen, aber das ist leider die triste Realität.
Was natürlich jetzt auch eine spannende Frage ist, wie äußern sich eigentlich die Menschen im Gazastreifen zum Tod des Hamas-Führers? Unser Korrespondent Julio Segador hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Khan Yunis im Gazastreifen am frühen Morgen. Das Schicksal von Yahya Sinwar ist allgegenwärtig bei den Gesprächen auf der Straße. Ismail al-Atamemne, ein Flüchtling, der eigentlich aus Beit Hanun stammt, glaubt nicht, dass der Tod Sinwars die katastrophale Lage der Menschen in dem schmalen Küstenstreifen verbessern wird. Die Nachricht vom Tod Sinwars war ein schwerer Schlag für das palästinensische Volk. Netanyahu wird nicht aufhören, das wissen wir. Er hat das gesamte palästinensische Volk im Visier, nicht nur Sinwar. Jeden Tag gibt es Massaker. Sie haben alle Palästinenser getötet, Kinder und Alte, alle Menschen. Die Skepsis und auch der tiefe Hass gegenüber den Israelis, die im Gazastreifen seit einem Jahr Krieg führen, ist immens. Auch bei Abu al-Amir al-Laham. Der alte Mann ist sich sicher, dass Sinwars Position schon bald neu besetzt wird. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der Tod der Führung eine Motivation für den Widerstand ist. Stärkere und standhaftere Führer werden kommen. Wir hoffen, dass mit Sinwars Ermordung ganz Palästina befreit wird. Derzeit ist noch völlig offen, wer Sinwars Rolle als Chef der Hamas einnehmen wird. Die Terrororganisation scheint gespalten. Potenzielle Nachfolger Sinwars wie Khaled Meshal leben in Katar. Andere wie Usama Hamdan sind im Libanon untergetaucht. Gemeinsam ist ihnen, dass sie kaum oder keinen Kontakt zum militärischen Flügel der Hamas im Gazastreifen haben. Arabische Quellen berichten, dass in Gaza selbst nun Sinwars Bruder Mohammed das militärische Kommando übernehmen könnte. Auch ein mehrköpfiger Militärrat scheint möglich. Dass der Tod Sinwars den Krieg in Gaza und auch im Libanon möglicherweise abschwächt oder gar beendet, scheint ausgeschlossen.
Wir wollen aber natürlich auch die hoffnungsvollen Stimmen nicht unter den Tisch fallen lassen. So haben zum Beispiel Bundeskanzler Scholz und auch US-Präsident Biden geäußert, dass der Tod des Hamas-Chefs eine Chance zur Deeskalation bieten könnte.
Herr Biden hat wohl dem israelischen Ministerpräsidenten schon zugerufen, dass die Tötung Sinwars ein Moment der Gerechtigkeit sei. Deswegen solle Netanyahu das nutzen, um so wörtlich den Weg zum Frieden zu beschreiten für eine bessere Zukunft im Gazastreifen ohne die Hamas.
Ja, wir behalten die Entwicklungen im Blick, aber lass uns jetzt mal zu unserem zweiten Schauplatz in diesem Podcast weitergehen, dem Krieg in der Ukraine. Nach US-Angaben und auch nach Darstellungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind nordkoreanische Soldaten ja auch an der Seite Russlands in der Ukraine im Einsatz und sollen schon aktiv an Kämpfen beteiligt sein. Jetzt gibt es aktuell auch südkoreanische Geheimdienstangaben, die das belegen sollen. Worum geht es da genau?
Also die Spionageabwehr aus Südkorea hat dazu eine Erklärung abgegeben. Sie sagt, Spezialisten bedienen an der Front Raketen, die aus Nordkorea geliefert wurden. 1500 nordkoreanische Spezialkräfte sollen auf russischen Kriegsschiffen ins Land gekommen sein. Insgesamt sollen es sogar 12.000 Soldaten aus Nordkorea sein, die jetzt schon für Russland kämpfen oder noch kämpfen sollen. Nordkorea und Russland haben sich allerdings dazu bisher nicht geäußert. NDR Info hat heute zu dem Thema mit Erik J. Balbach gesprochen, Korea-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er bewertet die Situation so.
Die enge militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist extrem besorgniserregend. Was genau dahinter steckt, welche Art von Truppen bereits auch in der Ukraine sind, das kann ich von außen so natürlich nicht sagen. Das sind Geheimdienstinformationen. Wir wissen aber, dass Nordkorea de facto Waffen geliefert hat an Russland, die in der Ukraine im Einsatz sind. Das sind vor allem Artilleriegeschosse, das sind aber auch Kurzstreckenraketen, die eingesetzt werden. Da wurden Raketendebris gefunden. Es ist sehr besorgniserregend, weil diese Kooperation eben sehr viel tiefer geht, als es am Anfang ausgesehen hat. Es sah sehr stark danach aus, dass es eine Art Zweckbündnis ist. Aber es scheint so zu sein, dass diese Kooperation sehr viel tiefer geht. Was am Ende genau an militärischer Kooperation dabei rauskommt im Hinblick auf die Ukraine, muss man vorerst noch abwarten.
Und es gibt heute noch ein Thema, die Lage in Moldau, einem Nachbarland der Ukraine. Jetzt am Sonntag will sich ja die proeuropäische Staatspräsidentin Sandu zur Wiederwahl stellen. Und es geht in einem Referendum um die Frage, ob es ein Verfassungsziel werden soll, dass Moldau der EU beitritt. Das sind beides also sehr richtungsweisende Entscheidungen. Pro-russische Kräfte halten dagegen und versuchen, das Land mit sogenannten hybriden Angriffen zu destabilisieren. Also Cyberangriffe zum Beispiel oder Desinformationskampagnen.
Ja, aber damit nicht genug. Es geht tatsächlich auch die Angst um, dass Russland Moldau mit Raketen angreifen könnte. Die Grenze mit der Ukraine ist ja immerhin mehr als 1000 Kilometer lang. Immer wieder fallen russische Raketen auch auf moldauisches Gebiet. Der Krieg ist da also praktisch zum Greifen nah. Björn Blaschke hat sich in Moldau ein Bild gemacht und geht der Frage nach, wie eine EU-Mitgliedschaft dem Land helfen könnte.
Unmittelbar nach dem Einmarsch der russischen Armee floh 2022 etwas mehr als 1 Million Menschen aus der Ukraine nach Moldau. Im Vergleich zur moldauischen Einwohnerschaft von etwa 2,6 Millionen eine enorm hohe Zahl. Dann kamen weniger. Viele Menschen aus der Ukraine sahen in Moldau einen Umweg. Mehr als 90% aller ukrainischen Bürger, die in die Republik Moldau eingereist waren, sind in die Europäische Union weitergereist. Für die Grenzpolizei sei der Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine aus sicherheitspolitischer Sicht kein Problem, sagt Polizeioffizier Wojnicki. Alexei Tulbure, Historiker und politischer Analytiker in der moldauischen Hauptstadt Chișinău, schließt sich dem an. Er sieht aber eine andere Gefahr, dass die Ukraine am Ende den Krieg gegen Russland verliert und größere Kreml-Einheiten auch in Moldau einrücken könnten. Die Armee des Landes zählt gerade mal ein paar tausend Soldaten. Deshalb hofft Analytiker Tulbure auf das Referendum am kommenden Sonntag und auf eine baldige EU-Mitgliedschaft seines Landes. Wenn die russische Armee käme, wären wir am Ende. Das ist klar. Unsere Streitkräfte würden dem nicht standhalten können. Aber vielleicht schaffen wir es ja, unseren Traum wahr werden zu lassen und kommen in die Familie der europäischen Demokratien. Das würde uns in gewisser Weise schützen. Die Hoffnung ist auch darauf begründet, dass die EU schon jetzt Moldau bei der Modernisierung seines Militärs unterstützt und das demnächst vielleicht noch ausbaut. So könnte Brüssel Moldaus Fähigkeit stärken, sich gegen einen Angriff zu wehren.
Und das war unser Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.